Ich darf euch jetzt das Schriftwort, den Bibeltext zur Predigt vorlesen. Ihr findet ihn in Matthäus 16, die Verse 13 bis 20. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei.
Eines Tages fragt Jesus seine Jünger mal: Erzählt mal, was reden die Leute über mich? Für wen halten sie mich eigentlich? Und ich denke, die Jünger tragen eine interessante Vielfalt von Antworten zusammen. Einer sagt, du seist Johannes der Täufer, ein anderer sagt, du seist Elia, wieder andere sagen, du seist Jeremia oder irgendeiner der Propheten. Interessant ist an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal, keiner von den Leuten, von denen die Jünger hier berichten, hat gedacht, dass Jesus nur ein einfacher Durchschnittsmensch ist. Alle haben gespürt, da ist jemand, der ist besonders. Aber keiner hat dabei begriffen, wer Jesus wirklich war. Und dann geht die Frage von Jesus zurück an die Jünger. Und er fragt sie: Wer glaubt ihr denn, dass ich bin? Und ohne weiter nachzudenken, platzt es nach seiner Gewohnheit aus ihm heraus: Du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Petrus, Simon Petrus in Person. Und Jesus sagt zu ihm: Ja, Petrus, das ist wirklich wahr. Du hast es geschnallt. Du hast es begriffen. Das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und weiter sagt er zu ihm: Petrus, du bist ein Fels, ein Felsen. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und niemand und nichts und auch nicht die Hölle sollen sie überwinden. Das liest sich an dieser Stelle fast so ein bisschen, als wenn Jesus und Petrus hier so ganz artig Komplimente austauschen. Du bist Christus, der Sohn Gottes. Ja, richtig, toll, dass du das erkannt hast. Du bist Petrus, du bist der Felsen. Liest sich wie so ein gegenseitiges Schulterklopfen. Aber dahinter steckt viel mehr. Jesus brauchte einen Felsen. Er brauchte jemanden, dem er das anvertrauen konnte, was er noch in dieser Welt tun wollte. Jemand Verlässliches, der seine Gemeinde bauen würde. Nun lasst uns die Geschichte noch genau betrachten. Was macht Jesus, wenn er so einen Menschen, so eine Persönlichkeit für so eine Aufgabe braucht? Hat er ein Inserat aufgegeben in der Jerusalem Post oder so? Gesucht starke Leiterpersönlichkeit. Muss imstande sein, ohne Vorbereitung vor mehr als 3000 Menschen zu sprechen. Seriöses Auftreten, gediegene theologische Ausbildung. Einer, der felsenfest steht. Einer, der es ertragen kann, wenn er vor Gericht steht, wenn man ihm mit Gefängnis oder dem Tod droht. Einer, der bereit ist, viel Verantwortung auf seine Schultern zu nehmen. Wir wissen, Jesus hat es nicht so gemacht. Das ist nicht die Art Jesus. Wenn Jesus einen starken Menschen sucht, dann schaut er sich einen Schwachen aus. Als Jesus einen Felsen brauchte, hat er geschaut, wo ist unter meinen Leuten der flatterhafteste von allen? Und den wählt er aus. Und da hat er mit Petrus den richtigen erwischt. Petrus war, wenn man es mal so ganz deutlich sagen möchte, ein theologisch ungebildetes Großmaul, ein Mann, der sich notorisch selbst überschätzt hat, ein Mann, der ständig gedacht hat, er sei der King im Jüngerkreis, aber immer wenn es drauf ankam, hat er versagt. Große Klappe und nichts, aber auch absolut nichts dahinter. Die Unzuverlässigkeit in Person. Und Jesus sagt, das schadet nichts. Ich nehme dich erstmal so, wie du bist. Du musst nur zu einem bereit sein. 3 Jahre lang mit mir jeden Tag zu verbringen und jede Nacht. Und du wirst danach sehen, du wirst ein anderer sein. Und deswegen nenne ich dich jetzt schon Petrus. Und Jesus sagt damit, in meinen Augen bist du schon ein Felsen. Auch wenn das jetzt nach außen hin noch nicht zu erkennen ist. Aber ich mache dich dazu, wenn du ganz dicht an mir dran bleibst. Aber wenn wir mal ehrlich sind, müssen wir doch sagen, was Jesus hier tut, erscheint uns völlig fremd. Wir kennen diese Art zu denken nicht. Ehrlich gesagt, ich war erstaunt, als mein Sohn, mein jüngster Sohn, bei einem großen Automobilhändler in Mannheim seine Lehre machen wollte und aus 1200 Leuten wurden da 120 ausgesiebt. Und am Ende war er dabei. Und die haben nur geschaut, wie verhalten die sich untereinander. Da ging es nicht um Kompetenz in Fragen Technik oder sowas. Da haben sie sich gesagt, das werden wir dir schon in den nächsten 3,5 Jahren beibringen. Sie haben nur geschaut, was für Menschen sind da und wie nehmen sie Verantwortung in bestimmten Situationen, wie arbeiten sie als Team zusammen. Da habe ich das mal so ein bisschen rausgehört, wie es so ist, wenn jemand nicht aufgrund seines Könnens oder seiner Veranlagung, sondern aufgrund seiner Sozialkompetenz für eine Ausbildung ausgesucht wird. Aber normalerweise habe ich ganz anders gedacht, wenn jemand eine gute Ausbildung genossen hat, wenn er einen ausgeprägten, feinen Charakter hat, wenn er die allgemeinen anerkannten Umgangsformen beherrscht, dann ist er es wert, dann kann man mit ihm etwas anfangen. Aber mit so einer Niete wie Petrus, als Säule, ihn als Felsen zu benennen, mit dem man ein weltumspannendes Reich aufbauen will? Wenn Jesus Personalchef bei einem großen Softwareentwickler wäre, wir hätten ihn beiseite genommen und ihm gesagt, hör mal Jesus, was du so sagst, ist ja echt ganz gut. Aber die Sache mit diesem Petrus, solltest du dir nochmal überlegen. So eine Nullnummer in so einer wichtigen Position, das kann nicht gut gehen. Und wisst ihr, manchmal, glaube ich, hat uns diese Haltung so fest im Griff, dass wir genau das Gleiche auch über uns selbst denken. Hör mal, Jesus, deine Botschaft, die ist ja immer, immer noch wirklich gut. Aber die Sache mit mir als deinem Mitarbeiter, deiner Mitarbeiterin, die solltest du dir nochmal gründlich überlegen. Da ist so viel Neid in mir. Ich habe so viel unsaubere Gedanken da und damit zu kämpfen. Und da sind so viele Schwachstellen in meinem Charakter und so viele Dinge, die ich nicht unter Kontrolle habe. Da sind so wenig wirklich gute Fähigkeiten und es gibt so viele andere, die so vieles besser können als ich. So eine Nullnummer wie ich, in einer so wichtigen Aussage, in deinem Reich, das kann nicht gut gehen. Weißt du, Jesus sieht das völlig anders. Jesus sagte damals zu Petrus und Jesus sagt es heute zu uns. Hör doch auf damit, nur immer auf dich zu schauen. Die Sache immer nur aus deiner Perspektive zu betrachten und zu bewerten. Rechne doch mal mit meinen Möglichkeiten. Rechne doch mal damit, dass ich etwas aus dir machen kann. Nimm dich selber ernst als jemanden, durch den ich etwas tun kann. Nimm dich selber ernst als Faktor im Reich Gottes. Nimm dich selber ernst, denn ich tue es auch. Und sehen wir, genau das ist es, was Jesus hier im Grunde zu Petrus sagt. Du bist Petrus. Du bist ein Felsen. Ich nehme dich ernst. Ich setze auf dich. Ich rechne fest mit dir. Und darum nimm du dich bitte auch ernst. dein Leben ist wichtig. Dein Leben wird eine Felsenfunktion haben. Und darum nimm sie ein, stell dich dazu. Nimm dich selber ernst als Faktor in meinem Reich. Und sehen wir, Jesus sagt es zu einem Petrus, obwohl der zu diesem Zeitpunkt noch ein richtiger Wackelkandidat war. Er sah in sich jedenfalls oder bestenfalls den erfahrenen Fischer. Jesus sah tiefer. Er sah, was es ihm werden konnte, und er sah schon den Menschenfischer in ihm. Petrus hatte für sich die Perspektive See Genezareth. Jesus hatte für ihn die Perspektive Römisches Reich. Ich glaube, dass Simon sich am Anfang nicht vorstellen könnte, was der Herr mit ihm vorhat. Und an manchen Stellen wird das deutlich, dass er nicht glauben kann, dass er überhaupt zu irgendetwas taugt. Er sagte einmal zu Jesus, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wie willst du mit mir, mit jemandem wie mir etwas anfangen? Aber Jesus antwortet, nein, ich gehe nicht weg von dir. Du wirst ein Menschenfischer sein, ich rechne mit dir. Und Jesus sagt es zu ihm und meint das auch so, obwohl Petrus im Moment noch ganz andere Erfahrungen machte. Da sehen wir einmal kurz in diese Zeitspanne voraus, in die Gefangennahme Jesu. Jesus spricht noch einmal mit seinen Jüngern und Petrus riskiert noch mal eine richtig dicke Lippe. Er sagt, Herr, wenn ich mit dir sterben müsste, kein Problem. Herr, für dich gehe ich ins Gefängnis, auf den Scheiterhaufen, was immer gerade angesagt ist. Nur wenige Augenblicke später, als Petrus total umfiel. Es ging nicht um Sterben, es ging nicht ins Gefängnis, es ging nur in einen Garten. Und alles, was Jesus von seinen Jüngern wollte, ist, dass sie eine Stunde lang mit ihm wachen und beten. Und dreimal kommt er und findet Petrus und die anderen schnarchend im Tiefschlaf. Herr, ich würde für dich sterben. Aber eine Stunde wachen und beten? Wie hätten wir an Jesu Stelle reagiert bei solch einer Unzuverlässigkeit? Herr, ich tue alles für dich. Aber im nächsten Moment pennt er ein. Nun, wenn wir Jesus gewesen wären, wir hätten den Paulus spätestens hier abgeschrieben. Den kannst du vergessen. Da kommt nichts, alles nur Geblubber, keine Substanz. Wir können hier den Petrus sehr schnell verurteilen. Aber lass uns doch einen kleinen Moment versuchen, ihn zu verstehen. Warum knickt Petrus hier ein? Warum nickt er ein? Warum hält er nicht durch, eine Stunde mit Jesus zu wachen und zu beten? Ich glaube, dass der Grund darin liegt, dass Petrus sich selbst und seine Berufung und seine Gebete nicht wirklich ernst nahm. Es gibt im Text so ein paar Hinweise darauf, dass Petrus sich selber und die geistliche Dimension gar nicht so richtig ernst genommen hat. In Lukas 22, Vers 24 lesen wir, es erhob sich aber ein Streit unter ihnen. Und Petrus natürlich mittendrin, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Was soll das? Solche Streitereien um Ehre sind eine Reaktion von jemandem, der nicht wirklich begriffen hat, was er für Jesus ist und was Jesus mit ihm vorhat. Nur jemand, der nicht daran glaubt, dass Jesus ihn unglaublich wertvoll findet, nur jemand, der nicht damit rechnet, dass Jesus etwas in seinem Reich mit ihm bewegen möchte, wird sich mit so vorpubertären Streitereien aufhalten, wer denn hier der Tollste ist. Wenn Petrus in dieser Situation vor Augen gehabt hätte, dass er in 7,5 Wochen, dass denn Pfingsten ist und dass er vor einer riesigen Menschenmenge predigen wird, dass sich 3000 Menschen auf einen Schlag bekehren würden, dass einige Jahre später durch sein Wort eine Frau namens Tabitha vom Tode auferweckt werden würde. Meint ihr, dass er sich dann an diesem Abend mit seinen Kollegen darüber gestritten hätte, wer den größten Fisch im See Genezareth geangelt hat, wer das schnellste Boot und die festesten Netze hat, wer im Armdrücken der Stärkste ist und wer von ihnen die meiste Ehre bekommen sollte? Wisst ihr, ich glaube, dass all dieses Suchen nach Ehre, oft auch noch bei uns Christen zu finden ist, weil wir es gar nicht wirklich glauben, dass Jesus uns so sehr wertschätzt und dass er durch uns etwas in seinem Reich bewegen will. Ich glaube, dass wir uns deshalb so oft darum Gedanken machen, wie wir bei anderen ankommen, wie uns die anderen sehen, was die anderen über mich denken und sagen, weil wir nicht begriffen haben, wer wir in Jesu Augen wirklich sind. Und so suchen wir, voneinander Ehre zu bekommen und sind darum besorgt, dass die anderen mich auch ja gut finden und sind immer damit beschäftigt, irgendwie Applaus zu bekommen. Aber die Ehre, die Gott uns schenken will, die nehmen wir nicht an und ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Wenn wir uns selber ernst nehmen würden als Faktor in Gottes Reich und wenn wir sehen können, was Jesus durch uns tun will, wer würde sich noch darum kümmern, ob uns die anderen besonders toll finden, ob wir gerade beklatscht werden oder nicht? Petrus nahm die Sicht Jesu von seinem Leben nicht ernst und deshalb suchte er immer noch angestrengt das Lob und die Anerkennung der anderen Jünger. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Petrus die geistige Dimension gar nicht so richtig ernst genommen hat, als sie dann dort im Garten Gethsemane sind, heißt es in Lukas 22, Vers 45, und Jesus stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Das heißt, die Jünger hatten resigniert. Es bringt doch alles nichts mehr. Es lohnt sich sowieso nicht mehr zu beten. Guck doch einmal an, was hier alles passiert. Jesus kann man keinen vernünftigen Rat mehr geben. Der ist entschlossen, diesen Weg ans Kreuz zu gehen. Und jetzt können wir nichts mehr machen. Jetzt geht alles den Bach runter. Die letzten 3 Jahre völlig umsonst. Beten bringt hier nichts mehr. Petrus hätte es sicherlich nicht so ausgedrückt, aber das war die Haltung seines Herzens. Er erwartete nichts mehr und darum betete er auch nicht mehr. Und er glaubte nicht, dass sein Gebet in dieser Situation etwas entscheidend verändern könnte. Petrus nahm sich als geistlichen Faktor nicht ernst. Und deshalb kämpfte er mit seinen Fischerkollegen um eine bisschen menschliche Ehre. Und als Gebet angesagt war, gönnte er sich eine Mütze voll Schlaf. Aber sehen wir, Jesus nahm Petrus ernst. Und deshalb sagt er zu ihm, du bist der Felsen, mit dem ich meine Gemeinde bauen will. Und er sagt heute ganz ähnliche Dinge zu dir und mir. Er sagt, nimm dich doch bitte ernst. Du bist jemand, mit dem ich beim Bau meines Reiches rechne. Nimm deine Gebete ernst. Du hast damit Zugang zu Gott, wie all die Menschen, die Gott nicht kennen, nicht. Du wirst sehen, dass Gott deine Gebete so ernst nimmt, wie du selber sie ernst nimmst. Weißt du, wenn du betest und dann hinterher nicht mehr weißt, was du gebetet hast und auch nicht überprüfst, ob es wirklich eintrifft, dann wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Aber wenn du hinterher bist und Ausschau hältst und nach Gottes Eingreifen guckst und nachfasst, dann wird sich Gott dazu stellen. Wir können in der Bibel immer wieder beobachten, dass Leute oder manche Leute ihre Gebete sehr ernst nehmen und sich trauen, auch kühn zu beten. Sie rufen zu Gott und ich habe das schon öfter erwähnt, in dem Psalm, gefällt mir einfach gut, in dem Psalm so eine ganz starke Formulierung in Psalm 74, Vers 11. Zieh deine Hand hervor aus deinem Gewandbausch, mach ein Ende. Oder zieh ihn raus aus deinem Busen, steht da in manchen Übersetzungen. Nimm deine Hand doch endlich mal aus der Hosentasche. Würdest du dich trauen, so zu beten? Kinder rechnen damit, dass ihre Bitten Erfolg haben. Wenn man ihnen ein Versprechen gegeben hat, dann kommen sie irgendwann wieder auf den Tisch, diese Versprechen, und sagen, hey, ich habe dich drum gebeten, du hast es mir versprochen. Und dann können sie herrlich quengeln. Du hast aber gesagt, du hast es versprochen. Und sie bestehen auf Einlösung. Würden wir so zu Gott gehen? Papa, du hast gesagt, hier steht es. Ich habe es in deinem Wort gelesen. Jetzt will ich es aber auch mal sehen. Ein Pastor, John Kilpatrick, hat einige Jahre lang in seiner Gemeinde gearbeitet, ohne dass irgendwie sich ein nennenswertes Ergebnis gezeigt hatte. Und eines Tages war er so frustriert, dass er im Gebet zu Gott ging und sagte, Herr, wenn das, was ich hier sehe, alles ist, wofür du gestorben bist, dann tust du mir leid. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, so zu beten. Aber es ist dann einige Jahre später in seiner Gemeinde ein großer geistlicher Aufbruch geschehen und viele Leute sind zum Glauben gekommen. Und es war so, als ob Jesus damit sagen wollte, John, jetzt zeige ich dir mal, wofür ich gestorben bin. Ich bin nicht dafür gestorben, immer nur in der Minderheit zu sein. Ich bin dafür gestorben, dass Menschen ewiges Leben bekommen und dass die Ehre meines Vaters groß gemacht wird. Heute ist John Kilpatrick Begleiter von Pastoren und Pastorinnen in Leiterschaft. Er berät Gemeinden. Wir wissen nicht, wie Gott sich dazu gestellt hat, also wie es dazu kam, ob es dieses Gebet letztlich war. Und wir müssen auch nicht gleich anfangen, so zu beten wie David oder wie John Kilpatrick. Aber dieser Gedanke ist sehr wichtig. Nimm dich und deine Gebete ernst, denn Gott tut es auch. Noch ein weiterer Gedanke. Wisst ihr, es gab noch einen, der Petrus sehr ernst nahm. Ich weiß nicht, ob es viele gegeben hätte, die mit Petrus gerechnet hätten. Mal ehrlich, hättest du diesem Haufen von Jüngern, Nachfolgern die Weltmission anvertraut? Der erhebendste Abend im Leben Jesu. Jesu möchte sich mit einem Abendmahl von ihnen verabschieden und sie zanken sich, wer der Größte ist. Als sie beten sollen, dösen sie alle ein und dann gehen sie alle stiften und Petrus verleugnet den Herrn. Das ist die Truppe für die Weltmission. Ist doch irgendwie eigentlich lächerlich. Und doch, es gab einen, der ganz absolut nicht lächerlich fand. Es gab einen, der die Jünger sehr ernst genommen hat. Und das war der Widersacher Gottes. Der wusste, jetzt muss nur noch der Heilige Geist hinzukommen. Da fehlte nur noch Pfingsten. Und es würde zu einer Erweckung kommen. Und viele Menschen würden aus seinem Reich der Finsternis in das Reich Gottes, in das Reich des Lichts überwechseln. Rein äußerlich waren die Jünger ein sehr bescheidener Haufen. Aber die Richtung stimmte. Und in der Hölle war Alarm. Wehe, wenn noch der Heilige Geist reinkommt, dann können wir einpacken. Der Teufel hatte Petrus sehr ernst genommen. Und deshalb holt er hier auch noch zu mehreren Attacken aus. Jesus hat es einmal so ausgedrückt in Lukas 22, Vers 31. Da sagt er, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Das heißt, er hat alles unternommen, um zu sehen, ob dieses Häuflein Jünger nicht doch noch kurz vor Pfingsten zu sprengen sei. Den Petrus wollte er zunächst einmal überheblich und unachtsam machen. Und als dieser Angriff dann abgewehrt war, da wollte er ihn in die Verzweiflung stürzen. Und er bringt Petrus so weit, dass er Jesus verleugnet und dass Petrus total am Boden zerstört ist und bitterlich darüber weint, was er da getan hat. Und dann trampelt er noch auf ihm rum und flüstert ihm ein, Petrus, es ist vorbei. Du hast versagt. Da geht nichts mehr. Geh zurück an den See Tiberias, geh zurück zu deinen Fischen, zu etwas anderes bist du hier nicht mehr zu gebrauchen. Der Teufel nahm Petrus sehr ernst und darum wollte er ihn möglichst wirksam mundtot machen. Und es hätte fast geklappt. Petrus hätte es fast akzeptiert. Mit jemandem wie mir kann man Reich Gottes nicht bauen. Er hielt das sicher für seinen eigenen Gedanken. Er hielt es für richtig, wieder dem Fischereihandwerk nachzugehen. Aber es waren die Einflüsterungen des Widersachers. Die Hölle wusste, wer Petrus war und deswegen sagte sie zu ihm, Petrus, du bist gar nichts. Wenn jemand etwas für Gott bewegen möchte, wenn jemand in der Schule, auf der Arbeit für Gott Stellung bezieht, wenn jemand sich in der Gemeinde einbringen möchte, dann ist es der Widersacher, der Alarm schlägt, denn er hat Angst vor dem, was entstehen könnte. Das hat manch einer von uns schon erlebt. Da haben wir nach einer Predigt oder nach einer Bibellese oder nach einem Gebet den Entschluss gefasst, das und das möchte ich mit Gott angreifen. Das und das möchte ich angehen und umsetzen. Und bald darauf war Gegenwind angesagt. Das bleibt nicht aus. Man wird attackiert. Und dann flüstert es dir ins Ohr: War das so ein sinnvoller Gedanke? Irgendwie ist doch mit dir nichts los. Glaub doch nicht, dass sich hier was bewegt. Schau doch mal, wie aussichtslos das ist. Das kann doch gar nicht klappen. Das ist menschlich doch gar nicht denkbar. Das hat keine Chance. Du hast keine Chance. Und sehen wir, das Traurige ist, bei einem der Jünger hatte er damit Erfolg. Bei Judas. Jesus hat einmal gesagt, ihr seid, die ihr mit mir ausgehalten habt in meinen Anfechtungen. Und ich finde das so tragisch, dass Judas 3 Jahre lang dabei war, mit den anderen 11, und mit Jesus durch dick und dünn gegangen ist. Und 7 Wochen vor der Erweckung ist er eingeknickt und er ist nicht wiederhergestellt worden, so wie Petrus wiederhergestellt wurde. Judas hat 3 Jahre lang alle Kämpfe, alle Mühen mitgemacht. Er hat alle Einfeindungen miterduldet. Er ist mit ausgesandt worden, er hat Wunder getan. Er hat die ganzen Mühen dieser irdischen Zeit mitgetragen, aber 7,5 Wochen vor der Erweckung hat der Teufel ihn gekriegt. Weil es so ein paar unaufgeräumte Dinge in seinem Leben gab, an die er nie einen ranlassen wollte. Und an dieser Stelle ist er zu Fall gekommen. Es ist mir schon klar, rein äußerlich sind wir auch ein bescheidener Haufen. Aber Satan nimmt uns ernst. Satan nimmt dich ernst. Und manchmal nimmt er dich ernster, als du dich selbst nimmst. Er weiß, da wo Menschen sich Gott hingeben, für ihn etwas bewegen wollen, da braucht es nur noch die Kraft des Heiligen Geistes und dann hat er verloren. Und darum möchte ich uns heute Morgen in dem Zusammenhang noch einmal einfach sagen, pass auf dich auf. Nicht furchtsam, aber wachsam. So wie Jesus das seinen Jüngern sagt, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, denn der Teufel nimmt dich ernst. Petrus kam schließlich auch dahin, dass er sich selbst ernst nahm, sich und seine Berufung als Fels. Und ich denke, heute ist es für einige von uns dran, dass du der Dritte wirst, der dich wirklich ernst nimmt. Jesus tut es schon lange und er sagt dir heute, ich rechne mit dir. Du bist ein Faktor in meinem Reich. Der Teufel nimmt dich ernst, denn er weiß genau, was Jesus durch dich tun kann. Und du? Der Moment, in dem du anfängst, von all deinen Schwächen und Problemen wegzusehen. Der Moment, in dem du aufhörst, dich nach eigenen menschlichen Maßstäben zu beurteilen. Der Moment, in dem du begreifst, ich bin ein Mensch, den Gott berufen hat, egal wie genau ich diese Berufung schon kenne. Der Moment, in dem du annimmst, dass Gott etwas durch dich in seinem Reich bewegen will, das wird der Moment sein, in dem etwas Neues in deinem Leben, in deinem Umfeld aufbricht. Und so möchte ich uns jetzt hier einfach eine Gelegenheit geben, diesen Punkt mit dem Herrn zu klären. Ich möchte uns ein kleines Gebet formulieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es mitbeten und dann einfach einen Zeitraum der Stille geben, in dem wir mit dem Herrn reden. Und danach wollen wir gemeinsam das Lied singen, Jesus, dir gehört mein Leben und Lobpreis. Herr, es tut mir leid, dass ich so lange, so klein von mir gedacht habe. Und du siehst all die Dinge, die dazu führen, dass ich mich oft so minderwertig fühle. Und die sind ja nicht weg, die sind immer noch da. Aber ich möchte dir das jetzt abgeben und ich möchte ab heute damit rechnen, dass du mich benutzt und etwas in deinem Reich durch mich geschehen kann. Ich möchte anfangen, mich ernst zu nehmen, weil du, Herr Jesus, mich ernst nimmst. Amen.